In den vergangenen Folgen meiner Dokumentation über die Entstehung des Action-Rollenspiels The Surge 2 fanden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle immer eine kleine Reportage vor. Damit will ich heute brechen und das aus einem hoffentlich guten Grund. Denn das nun folgende Gespräch mit zwei Mitarbeitern der Qualitätssicherung, kurz QA von Deck 13, erscheint mir sowohl als spannender Einblick in diese oft unterschätzte Arbeit aufschlussreich, wie auch als Einblick in den Prozess dieser Dokumentation. Ich veröffentliche dieses Gespräch deshalb weitgehend ungekürzt. Der Schere fielen lediglich jene konkreten Spieledetails zum Opfer, über die ich erst nach dem Erscheinen von The Surge 2 sprechen kann. Ich wünsche Ihnen und euch viel Spaß.
Ja, ich bin Felix Rischbieter. Ich leite die QA und die IT bei Deck 13 der Active GmbH.
Genau, ich bin Yves Brat. Ich bin Plattformtester bei Deck 13 und unterstütze auch Felix ab und zu bei der IT.
Richtig.
IT und QA-Leitung zusammen. Das klingt jetzt im ersten Moment wie zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Wie kommt es dazu?
Das ist historisch gewachsen. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Klar braucht die QA auch IT-Infrastrukturen. Aber als ich hier angefangen habe, vor mittlerweile 11 Jahren, um eine QA aufzubauen, habe ich auch sehr schnell festgestellt, dass es, mein erster Job war, baut deinen eigenen Rechner auf in deinem Büro. Das war für mich kein Problem. Und dann, wenn man so im Team geht, da stellt man fest, da ist jeder für seinen Rechner selbst verantwortlich. Das geht bis zu einer gewissen Größe, geht das gut. Da hat damals auch unser Technikchef, der Thorsten Lange, sich um die Server mitgekümmert, wollte das aber nie. Und habe ich gesehen, da funktioniert das. Das wird also total, das läuft so nebenher, irgendeiner macht's mal. Und dann habe ich das noch ein bisschen an mich gezogen und dann auch mich da so selbst ein bisschen reingefuchst. Ein Grundverständnis war vorhanden. Aber es sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Es ist so gewachsen und mittlerweile sind es da wirklich zwei eigene Abteilungen. Wobei der IT-Aufwand sich bei unserer Firma, das ist vielleicht ein Tag die Woche. Es gibt mal mehr, mal weniger. Das ist das meiste, wenn es läuft, dann läuft es.
Jetzt hast du gesagt, du bist schon sehr lange bei Deck 13. Wie ist das entstanden? Wie hast du hier angefangen? Als was hast du hier angefangen? Und wie hat es sich dann zum jetzigen Stand entwickelt?
Ja, ich bin da schon ein älteres Semester. Ich bin Jahrgang 71. Das heißt, vor 11 Jahren, da war ich auch schon im besten Berufsalter. War meinen vorherigen Berufsentscheidung nicht glücklich und habe mir gesagt, ich möchte gerne was machen, was mich persönlich auch begeistert. Und das war und ist und war immer schon Spiele. Computerspiele. Und habe mich dann mal umgehört, was es da als Quereinsteiger für Möglichkeiten gibt. Und bin über die Deck 13 gestolpert, die ja nur noch in Frankfurt sind. Da bin ich auch seit Ewigkeiten verwurzelt und habe erfahren, dass sie einen Tester suchen. Das ist so ein typischer Einstiegsding und ich habe mich dann beworben. Und dann haben sie sich für mich entschieden und dann habe ich schnell gemerkt, dass das nur über das reine Testen hinaus auch, Testen war damals das Haupt. Der Hauptteil meiner Arbeit selber, die Builds jeden Tag testen, Bugs reporten. Ich muss mir dann so ein bisschen selbst anarbeiten, aneignen, wie geht es eigentlich, was macht man da. Wir hatten dann beim ersten Projekt, mit dem ich dabei war, das war noch Ankh 3 und die letzten Auswirkungen von Jack Keane. Da hatten wir externe Tester auch dabei. Und dann habe ich mir von denen so ein bisschen abgeguckt, wie die das machen, habe mich dann in die Materie eingelesen. Und dann auch haben wir sehr schnell gemerkt, intern, als die Projekte ein bisschen größer wurden, zum Beispiel bei Venetica, das war das Projekt, für das ich ursprünglich an Bord kam, dass das mit einem im Haus eigentlich zu wenig ist.
Das heißt, du warst der einzige Tester?
Ich war der einzige, genau. Mhm. Und dann hatte man so typischerweise beim Testen so Hoch- und Ups and Downs, also so Phasen, wo viel zu tun ist, Release, klassischerweise ab Alpha bis Release und vorher Konzeptphase wenig. Das heißt, dann habe ich diese Tiefphasen genutzt, um die IT nach vorne zu bringen und die Hochphasen, kurz zu sagen, um selbst viel zu testen. Aber wir haben dann auch spätestens mit unserem ersten wirklich richtig großen Titel, Lords of the Fallen, das war so ein bisschen der Durchbruch für uns, da war klar, wir brauchen kontinuierlich mehr Tester im Haus. Und das ist dann auch wo dann jetzt ich mit an Bord kam.
Das heißt, das war aber nach Lords of the Fallen? Oder schon, wie habt ihr es während der Produktion gemerkt und gesagt, oh, wir müssen uns hier noch jemanden dazu holen? Oder war das ein Learning aus der Produktion?
Das war ein Learning aus der Produktion. Genau. Also wir haben bei Lords, haben wir dann, waren wir auch kontinuierlich für einen längeren Zeitraum, ich plus ein Team von 4 Testern bei Deck 13. Ist jetzt, also wie es halt typisch so ist, man hat dann befristete Verträge, man hat Praktikanten, wobei die dann die Werkstudenten, wie es so schön heißt, mittlerweile auch keine freiwilligen Praktika mehr machen können. Das hat man in der QA schon gemerkt, weil es natürlich sehr einfach war. Mittlerweile geht nur noch Pflichtpraktika, sonst kommt man, das ist jetzt kein offenes Geheimnis, kommt man in den Mindestlohn rein und das ist für eine Branche, wo doch das Budget immer sehr knapp ist, ist das oftmals schon ein Knockout-Kriterium, weil das dann zu teuer wird, schlicht und ergreifend.
Also das habt ihr schon gemerkt, diese Mindestlohngeschichte in der QA? Weil ich kenne das auch aus dem Journalismus zum Beispiel. Da wurde ja auch immer gerne mit Praktikanten bei dem Magazin, so GameStar und Co. gearbeitet. Und als dann diese Mindestlohngeschichte kam, hat dann so eine Verlagsleitung auch gerne mal dagestanden sein. Wir müssen leider Gottes die Praktikanten jetzt.
Ja, das ist, also so sehr ich den Praktikanten, also so sehr ich es überhaupt nicht mag, dass man von einem Praktikum zum nächsten springt. Aber wir hatten noch viele, die sagen, es wäre mein erstes Praktikum, ich bin mit dem Studium fertig. Sagen, geht trotzdem nicht. Also es ist halt so, es hält sich die Grenzen. Andererseits kommt man dann auch mit ein bisschen Budget klemmen, halt nochmal Stellen schaffen. Das ist dann auch okay. Aber im Kern haben wir da schon unterm Strich, glaube ich mal, wären wir flexibler und hätten vielleicht auch die Möglichkeit, mit mehr Leuten so ein Projekt zu betreuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, einfach noch Praktikanten, die sich freiwillig ein kleineres Gehalt da zu verpflichten, das machen. Das geht halt nicht. Gut, da müssen wir mit leben. Es funktioniert auch so. Also,
Yves, du bist jetzt seit wann an Bord?
Ich bin jetzt seit ungefähr 2 Jahren dabei. Also ich kam zu, ich glaube, zur Alpha von Search im August 2016. Und ja, damals war auch noch ein bisschen Deck 13 Games, was jetzt Spotlight heißt, gehört ja auch noch dazu. Mhm. Und das war erstmal so nebenher beides. Und dann wurde natürlich die Release-Phase von The Search ja, die wurde dann natürlich mehr und dann sind wir erstmal da komplett hingegangen. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich da und wie gesagt, unterstütze halt den Felix bei so Kleinigkeiten bei der IT, wenn mal irgendwas ist, wenn ein Computer mal spinnt oder sowas oder ein PC zusammengebaut werden muss. Das ist eigentlich.
Aber hauptsächlich machst du QA.
Genau, wie hauptsächlich.
Felix. Ja. Mhm. Und ihr seid, habt ihr sonst noch jemanden oder ihr seid die beiden Festen in der QA?
Wir haben noch eine dritte Feste, die Vanessa, die ist für die PS4 verantwortlich. Yves ist auf der Xbox. Genau. Und PC gibt es jetzt nicht wirklich spezielle Plattformanforderungen, deswegen ist es so gegliedert ein bisschen, dass wir intern auch die Compliance-Anforderungen von Sony und Microsoft abdecken können und vorher schon sehen können, wo es da hakt.
Das ist schon ein interessanter Punkt, denn glaube ich nicht viele Leute wissen diese Compliance-Anforderungen und auch tatsächlich interessant, dass ihr euch da so ein bisschen federführend natürlich dann drum kümmert, weil man sich immer fragt, wer macht das denn eigentlich bei so einem Entwickler? Was sind denn da Compliance-Anforderungen? Yves, du bist jetzt für die Xbox One zuständig, was ist denn zum Beispiel sowas, wo Microsoft sagt oder wo du jetzt sagen musst, da muss man einfach wissen, wie Microsoft, welche Anforderungen die haben.
Oh, da gibt es einen ganzen Haufen. Also Compliance-Test, das sind immer, da gibt es so eine riesengroße Liste, die man sich da anschaut. Und dann arbeitet man diese ganzen Aufgaben nacheinander ab. Also die stellen bestimmte man muss bestimmte Sachen haben und können, dass es zugelassen wird. Und dann steht da so ein Test, kann ich Testbeispiele eigentlich nennen? Oder ist das okay? Zum Beispiel, also von der PlayStation kenne ich es noch ganz gut, da hat man so mal ganz viel Spaß mit. Zum Beispiel, dass bei der PlayStation darf so ein Bildschirm, wenn man 100% hat, außerhalb der letzten 10% darf kein Icon sein. Dass da nichts, also weil manche Bildschirme ja noch das Bild größer machen und wieder abschneiden, deswegen darf 10% nichts, also außerhalb des Randes sein.
Ah, okay, das heißt quasi, du hast nur 90% des Bildschirms zur Verfügung und die 10, die außen rum sind, da darf nichts sein.
Genau, keine Bedienelemente.
Genau, kein UI.
Ja. Mhm. Dann auch, was bei beiden sehr wichtig immer ist.
Aber Microsoft hat das nicht.
Die haben es ähnlich.
Die haben es ähnlich.
Also okay. Die sind sehr ähnlich. Was auch beide zum Beispiel haben, ist, wenn man Controller zeigt, die haben ihre absoluten Layouts. Also man muss so ein Layout von denen verwenden. Man kann jetzt nicht sagen, oh, ich will ein schön gezeichnetes Pad von der Xbox haben oder von der PlayStation. Die haben eine gewisse Vorgaben, die man einhalten muss, auch mit den Buttons. Was wir auch noch immer gern hatten, ist zum Beispiel Sprache. Wenn
Tasto.
Ja, Tasto. Ist auch so bei uns ein Gag. Also
Italienisch.
Italienisch, ne?
Italienischen gibt es für Knopfdrücken, das kann man Pulsante oder Tasto sagen. Das ist aber nur eins von beiden erlaubt. Und wenn das der Übersetzer nicht weiß oder dass die QA nicht nachguckt, was die erlaubten Begriffe sind, dann hat man Tastor benutzt, dann muss Pulsante nicht andersrum. Man darf Tastor, man darf nicht Pulsante. Im Endeffekt selbe Verb für denselben Vorgang. Es gibt auch zum Beispiel Tab oder Hold. Da muss man auch vorsichtig sein im Englischen. Und ach, im französischen Kanadischen heißen die Controller auf der PlayStation, das sind die Manette Phi, die heißen da anders, weil auf, im französischen Kanadischen kann ich nur Manette eingragen, im französischen darf ich nur Manette de Phi sagen. Und das sind so, kommt man dann von, vom Hübschen ins Trüppchen.
Ja, besonders wenn eins und Fehler drin ist, ist man automatisch durchgefallen.
Okay, aber man kriegt hoffentlich gesagt, welche
der man kriegt Sachen immer, man falsch kriegt, waren. Man kriegt das immer gesagt, man kriegt dann so einen Report am Ende, also die testen das ja auch ein paar Tage durch, und dann gibt es einen Report und da stehen dann die Fehler drin und dann steht auch meistens dabei, welcher Testcase durchgefallen ist, damit man den beheben kann.
Aber man will in der Regel sehr wahrscheinlich nicht durchfallen, weil das sonst, weil das zu einer Verzögerung führt und zu mehr Stress, den man eigentlich in die eigentliche QA-Arbeit stecken wollen würde, oder?
Richtig. Also man plant auf jeden Fall mit einem Fail. Das sollte man richtigerweise machen, wenn man die Release-Planung macht, dass man sagt, okay, wir machen die erste Submission. In der Regel macht man das dann spätestens 6 Wochen vor dem Release-Zeitpunkt, dass man das Ding einreicht, dann ist das, man muss einen Slot buchen. Das ist je nach Jahreszeit auch unterschiedlich. Wenn man jetzt vor 2 Monaten einen Slot hätte haben wollen, wäre aufgrund der Call of Duties, Battlefields, Red Dead Redemption, so wie sie alle heißen, ist da dicht. Also die großen Titel, die vor Weihnachten kommen, die blockieren im Vorlauf den Submission-Prozess bei Microsoft und Sony. Für ja, ab September, Oktober spätestens wird es da richtig voll. Und dann kriegt man keine Slots mehr. Das ist natürlich für einen kleineren wie uns. Wir müssen dann auch, wir müssen sowieso unsere Releases von diesen riesen Dingern fernhalten. Da kann man nicht gegen anschnicken beim Marketing. Aber auch die Submissions sind dann relativ gut ausgebucht, dass man die Slots nicht kriegt. Das geht über ein Online-Interface. Man hat dann so einen Zugang und sagt, da möchte ich gerne eine QA haben. Und da kriegt man dann bei Sony kann man direkt sehen, wann ist wieder Zeit. Und dann sind es 5 Werktage, die sich Zeit nehmen. Meistens auf 4 Konsolen, die das dann durchexerzieren. Und dann kriegt man nachher einen Report, wo es gefailt hat. Und es gibt auch bei denen auch so verschiedene Einstufungen. Must-Fix, was sofort, was ohne nicht veröffentlicht werden darf. Man kann aber auch immer diskutieren. Man sagt, wir machen noch einen Day-One-Patch und dann drücken sie die Augen zu und sagen, in dem Day-One-Patch muss es dann gefixt sein. Aber bei einigen, gerade was Sprachen und Layouts angeht, also was auch Controller-Layouts angeht, da sind die relativ rigoros. Und natürlich eigentlich auch allgemeine Bildstabilität, wo es die Leute gibt, die sagen, Gott, das Spiel, oder wo man auch schon von Releases gelesen hat, die so technisch schlecht waren, dass man sich fragt, wie das durch die QA kommt. Durch die Submission kommt.
Okay, das heißt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, das heißt, die gucken sich aber nicht nur so ähnlich wie Steam das ja macht. Letztlich guckt sich ja Steam an, hast du alles erfüllt im Sinne, hast du einen Trailer, hast du so und so viele Screenshots, haben die entsprechend das Format und. Aber denen könnte ja die Stabilität der Bild nicht egaler sein.
Ja.
Das ist bei Microsoft und Sony nicht so?
Absolut nicht. Also du hast auch dieses, das sind unterteilt in 2 Bereiche, die Submission-Prozesse. Einmal der Build an sich, der gespielt, geprüft und vor allem auf die Compliance-Checks überprüft wird. Und dann auch das Publisher-seitige, wie Trailer, Screenshots, Altersfreigaben, Marketing-Platzierungen und Marketing-Texte, die auch alle passen müssen, lokalisiert werden müssen und so weiter und so fort. Das gibt es auch bei den Konsolen plus dann noch den eigentlichen Check des Builds. Also die sollte, bei Sony heißt das Format QA, also formelle QA. Das ist, Sony kommt aus dem Japanischen und das merkt man bei der englischen Übersetzung, manchmal klingt das ein bisschen komisch.
Also was man vielleicht noch sagen könnte ist, wir testen halt den Build ein paar Tage, dann geht es auch nochmal zu unserem Publisher, die testen das auch nochmal ein paar Tage und oder parallel zu uns und dann geht es zu Sony oder Microsoft und die testen das auch nochmal ein paar Tage.
Klar, also ich meine, ihr gebt ja wahrscheinlich eher erst an Microsoft irgendwie, wie du es gesagt hast, wenn ihr in einer Alpha oder in einer Beta-Build seid und euch halbwegs sicher seid, dass es halbwegs das stabile, fertige Spiel. Also ich meine, genau, das ist eine Release-Build, die ihr dann macht. Was mich noch interessieren würde, ist ein, nur zum Verständnis, also die testen auf Stabilität. Qualität interessiert die abseits von ihrer Compliance jetzt nicht oder kann es auch durchaus sein, dass die einem sagen, das Spiel ist uns zu schlecht?
Es ist uns noch nicht passiert.
Glücklicherweise.
Die haben immer so ein bisschen so eine Lumpensammler, also so ein Lumpensammlerparagraf, was die sagen können, so General Build Quality. Die theoretisch hätten die eine Möglichkeit zu sagen, das entspricht dem nicht von den allgemeinen Anforderungen an ein Bild, der hier veröffentlicht werden soll. Ich weiß nicht, ob es da jetzt schon Beispiele gab, wo das abgelehnt wurde. Aus diesem Grund kann ich sagen, auf jeden Fall tendenziell haben die First Parties, wie sie heißen, also denen die Plattform gehört, haben immer die Möglichkeit, auch nochmal über sowas Dinge auch abzulehnen.
Kostet das eigentlich was? Wisst ihr das?
Es kostet nichts mehr, aber also es ist so, das kostete früher mal ab dem zweiten Fail, werden dann auch irgendwann kostenfällig. Die ersten zwei Versuche sind auf jeden Fall kostenfrei. Und auch wenn Sony und Microsoft merken, unsere Submission QA wird hier als QA missbraucht, dann können die auch vehement reagieren und auch dann, die bieten das auch an, dass sie sagen, wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch direkt so eine QA buchen für einen nicht ganz günstigen Betrag. Und das wird irgendwann, wenn man das zu sehr missbraucht, also meistens ist es so, okay, die haben auch Interesse daran, dass die Dinge, also die Titel auf ihren Plattformen released werden. Die ersten zwei Mal kann man auch dahin und die Qualität, die wir zum Glück erreichen, weil wir auch mit einem Publisher zusammenarbeiten, selbst Know-how haben und dann auch gelernt haben von externen Studios, was darf man da nicht machen. Wir hatten jetzt noch nie die Situation, dass wir dann da in so Zahlungen reingerannt sind. Wir haben halt vorher dann externe QA gebucht, das ist dann zwar günstiger und man verspielt sich nicht. Ist ja immer noch ein Business, mit persönliches Business, wo man auch mit Leuten reden kann. Und wenn man sagt, pass mal auf, das hat jetzt immer so gut funktioniert, wir kriegen das schon hin, wird dann schon gehen. Aber da kann man auch zur Kasse gebeten werden, wenn man das dann missbraucht oder dann sagt, okay, jetzt machen wir es nochmal, dann kann Microsoft Sony sagen, dann bitte mal zahlen.
The Search 1, was immer schon das Referenzding jetzt einfach als der direkte Vorgänger ist, wie oft seid ihr durchgerasselt?
Wir hatten auf der PlayStation einen Fail, das war nämlich genau so ein Sprachding. Weswegen wir nochmal resubmitten mussten. Also wir haben auf der Xbox kann man so eine Early Submission machen, die man weit vor dem Release macht. Da kriegt man schon mal ein erstes Feedback und dann nochmal die normalen zwei, mit denen man plant. Da sind wir bei allen bestanden. Wir haben dann eigentlich nur zwei gemacht, weil die erste lief relativ schnell und dann wollte der Publisher trotzdem nochmal ein Patch machen und sagt, dann nehmen wir es noch mit und machen das Ding noch, polishen es noch weiter. Bei Sony mussten wir sowieso zwei Submissions, aber bei Sony gibt es Sony Europe, Sony Amerika. Und man muss bei beiden ein Bild einreichen, der eigentlich identisch ist, bis auf die Sprachen, die er verwendet. Wir sind im Kern, sind ja auch beide Sprachen immer im Bild drin, weil es bringt nichts, irgendwie eine Sprache rauszukürzen. Das heißt, man hat zwei Bilds und bei Sony America war ein Fehler drin mit irgendeiner Übersetzung und deswegen mussten wir den nochmal submitten. Deswegen, aber wir hatten dann sowieso vor, zum Release-Tag nochmal zu submitten, das hat dann funktioniert. Aber bei Sony sind wir einfach durchgefahren.
Aber ihr wisst nicht mehr konkret, was es für ein sprachlicher Ding war. Welche Beispiele sind immer super.
Ja, ja, es war sowas in der Richtung von Taste und Pulsante, aber es war nicht der.
Auch nicht mehr.
Müssen wir mal nachschauen.
Ich weiß ja von Microsoft noch einen, weil sie einen Must-Fix hatten für den nächsten Patch mit dem einen Gegner, der irgendwie gecrashed ist, auf der Xbox irgendwie eine Möglichkeit, wenn man sowas ganz Seltsames gemacht hat, man ist eine Treppe hochgelaufen, hat irgendwie eine Drohne angeschossen, ist dann wieder runtergelaufen und sowas und dann ist ein Gegner gewesen, der hat dich dann anvisiert und wenn er so einen ganz bestimmten Winkel hatte, dann könnte das Spiel crashen. Und das sollten wir dann halt fixen.
Aber das haben, dass sie das erstmal rausgefunden haben?
Ja, ja.
Naja, von Microsoft kam, das crasht an der Stelle und dann war unsere Aufgabe, Eves Aufgabe raus, mit wann crasht es eigentlich genau? Da liegt dann der Hase im Pfeffer begraben, wo dann man graue Haare kriegt, beziehungsweise einen halben Tag dran sitzt.
Oder länger.
Das heißt, die haben beim Testen eine Situation gefunden, die jetzt vielleicht denen ihrem Tester aus Versehen oder gar nicht mal absichtlich passiert ist. Und du saßt dann wirklich einen Tag da und hast versucht rauszufinden, warum es für die dort gecrashed ist.
Das sind dann diese Edge Cases, wo dann halt so, also das ist ganz selten, das passiert. Also ich habe den Repo Case war ungefähr so. Der richtige Repo Case war, ich stelle mich oben an eine Stelle, warte, bis eine Drohne zu mir kommt. Die muss mich dann einmal treffen, dann fahre ich mit einem Fahrstuhl runter, lauf dann rüber zu diesem Gegner, lauf die Treppe hoch, bleib kurz stehen, bis die Drohne wiederkommt, lass mich wieder von der Drohne treffen, lauf dann die Treppe runter und dann kann es crashen, zu 40%.
Okay, ich nehme an, kurz, um die Vokabeln zu klären, Repo-Case ist reproduzierbar.
Ja.
Mhm. Okay.
Gut. Da wir im Englisch sind, Reproducibility.
Und das andere war, was für ein Case? Irgendwas mit E.
Edge-Case.
Edge-Case, was ist ein Edge-Case?
Das sind diese Fälle, die so ganz selten auftreten, so, keine Ahnung, vielleicht unter, also unter 5%.
Na, weniger.
Vielleicht also 1% sogar. Sowas wie das, also wenn ich das jetzt mache und dann crasht es, um das zu machen, dann muss man ja eine bestimmte Reihenfolge sich dran halten, damit es crasht, und das macht eigentlich ein Spiel normalerweise nicht. Es kann passieren, aber es ist so selten, dass man eigentlich sagt, das ist ein Edge-Case.
Naja, normalerweise natürlich ein Ding, Spieler machen nie das, was normal ist, die machen immer so, auf den Bock haben. Das ist dann auch so ein Edge-Case, der, wenn da ein Edge-Case 1% auftritt, dann ist das bei, was weiß ich, 100.000 verkauften Einheiten, sind das 1.000 Leute. Und das ist immer noch eine Menge, weil diese 1.000 Leute, die werden sich lautstark melden. Und dann, das ist halt der Punkt. Also ein Edge-Case ist eher so einer, der dann so eine Erscheinungsqualität von 0,1 oder 0,01 hat. Das heißt, muss man mal rechnen über die Masse von Spielen, von Spielern, die es dann gibt. Und dann die Dinger rauszufiltern, das ist dann immer so ein bisschen das Schwierige. Und natürlich auch zu gucken, wenn dann man nach dem Release, wenn dann Sachen kommen, die nicht funktionieren, die immer unglücklich machen, dann mal rausfinden, was ist da genau passiert. Das ist immer so auch einer der Sachen, wo dann auch so ein bisschen die Spürnase gefragt ist und zu überlegen, wie ist dieses Spiel eigentlich gebaut, was kann da passieren. So typische Dinger sind, wir haben so ein Lock-System, man hat noch irgendwie, ist noch gelockt und dann wechselt man den Level und dann ist dieser Lock nicht sauber, dann ist immer so ein typisches Ding, es crasht beim Levelwechsel. Ah, es kann mit dem Gegner-Lock zusammenhängen. Oder es brennen noch irgendwelche Feuer, die Partikel werden nicht rechtzeitig despawned. Und das sind so Dinger, wo man irgendwann als QAler dann so ein bisschen eine Idee hat und schon mal in eine Richtung agieren kann. Aber manchmal auch gerade, weil die Beschreibungen, die man von außerhalb bekommt oder auch von Testern, die in Studios sitzen, die es halt auch nur einmal erlebt haben, wo man dann überlegen muss, was könnte da eigentlich wirklich passiert sein. Wo man dann, je mehr Erfahrung man da hat, und gerade mit der eigenen Technologie, dann schon so, das hatten wir schon mal, gucken wir doch nochmal in die Richtung. Da. Das ist auch sowas, wo Erfahrung nicht zu unterschätzen ist in der QA.
Kurz zur Klarstellung, dass ich das richtig verstanden habe, mit dem Locken, das fand ich ein ganz interessantes Beispiel. Das heißt, wenn du noch auf den Gegner gelockt bist, in so einer Lock-Funktion, die du ja machen kannst, damit die Kamera drauf zentriert bleibt und so weiter, dann ein Level zu wechseln, während du noch gelockt bist, kann zum Beispiel zu einem Absturz führen, wo jetzt der Otto-Normal-Tester nicht auf die Idee käme, danach mal zu gucken.
Zum Beispiel, ja. Oder andersrum, der Gegner hat einen noch im Visier und war eigentlich schon auf dem Rückweg zu seinem ursprünglichen Spawn. Das sind so Dinger, die man dann mal feststellt, hoffentlich schon bevor man das Spiel released, aber das sind auch so Sachen, die passieren können, und von da aus, warte mal, Levelwechsel, irgendwas noch gelockt, das kann auch sein, dass es nicht direkt ich war, sondern vielleicht ein Subsystem, und dass man von da aus dann die Fehlersuche noch weiter schreibt. Aber genau, das war genau, was du noch geschrieben hast.
Jetzt haben wir es schon kurz angesprochen, es gibt ja sehr, sehr häufig, gelten dann gerne mal Spiele als buggy oder total verbuggt, gerne auch mal so im AAA-Bereich, ich erinnere mich noch an Assassin's Creed Unity zum Beispiel, was so ein berühmtes Beispiel damals war, wo man auch so ein bisschen den Eindruck hatte, es gab relativ viele dieser Edge, oder es gab ein paar dieser Edge-Cases, aber dadurch, dass das Ding sich halt irgendwie 10 Millionen Mal verkauft hat oder so, dann reden wir halt schon von erheblich mehr Leuten, die dann halt irgendein Problem haben, selbst wenn es nur 1% der Spieler trifft. Hattet ihr bei The Search 1 auch sowas, wo ihr gesagt habt, das hatten jetzt viele, die sich gemeldet haben, war aber dann eigentlich nur in Anführungszeichen 1% oder 2%, auch wenn die natürlich dann zu viel sind?
Nee, da hatten wir leider zwei Fälle, die wirklich zu viel waren. Das eine war, man konnte in Collisions reinfallen und war dann stuck. Und das hatten wir in dem Fall nicht sauber berücksichtigt bei allen Collisions im Spiel. Und wenn man dann Pech hatte und das Spiel beendet hatte und wieder gestartet, ist man genau da wieder gespawnt. Und da musste man auch nachträglich einen Kill-Trigger einfügen, den wir dann sagen können, du kannst dich da umbringen. Weil was wir dann nicht machen können, wenn der Spieler irgendwo festhängt, ist die Figur verschieben oder so. Oder die Kollision nochmal. Die wird dann zwar geschlossen, aber du kannst die dann nicht so bauen, dass Gegner, Leute, die drinstehen, automatisch rauskommen. Das heißt, wir mussten dann was finden, was dafür sorgt, okay, wie können wir den Spieler wieder das Weiterspielen ermöglichen. Wir hatten es eigentlich schon vor dem Release geplant, so einen Kill-Trigger dem Spieler zu geben für die Fälle, in denen er blöd spawnt und nicht weiterkommt. Und das mussten wir dann machen. Das war eigentlich aus QA-Sicht so eine Eingeständnis einer Niederlage, weil wir haben es ja nicht geschafft, alle Collisions in dem Spiel so sauber abzuprüfen, dass man nirgendwo gestuckt werden kann und dann noch das Spiel zu dem Zeitpunkt speichert. Das ist schon viel Zeitaufwand, den man hätte machen müssen. Und sowas ärgert mich da persönlich auch, dass sowas einem dann, dass wir es nicht gefunden haben. Dann fragt man so die Methoden und die Zeitaufwand und was hätte man besser machen können, weil sowas darf eigentlich schnell passieren. So ein zweites Ding war, das ist bei der Kompatibilität auf dem PC passiert. Da gab es damals sehr, sehr neu die G-Sync und FreeSync Monitore, also G-Sync für Nvidia, GeForce Sync mit der freien oder fast freien Wiederholungsfrequenz der Monitore. Das gibt es auch für AMD, FreeSync heißt es da, das ist Open Source, glaube ich. Auf jeden Fall Nvidia, G-Sync hatten dann so die ersten Influencer, wie sie schön heißen, das Spiel spielen durften. Die haben dann auch die neueste, beste Hardware, den neuesten heißen Scheiß. Und das sind immer die Dinge, die am meisten Probleme machen, weil dann haben wir festgestellt, dass der Monitor dem Spiel auf einmal, das Spiel hat eine gewisse Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten aus Bildwiederholfrequenz und Auflösung. Das ist dann so ein Array von, ich glaube, das war 64 Felder groß, das hat wunderbar gereicht für die Dinger, die wir haben. Aber das Ding hat so viele Kombinationsmöglichkeiten aus Auflösung und Bildwiederholfrequenz, dass dieses Array schlicht vollgelaufen ist. Was passiert ist, der Influencer startet das Spiel an seinem supergeilen High-End-Monitor und es macht, bam, es crasht. Und das konnten wir zum Glück vor Release noch rausfinden. Dann haben wir gelernt, wir müssen vor Release immer wirklich die teuerste Hardware auch nochmal testen lassen. Da freue ich mich, weil dann kriege ich neue Hardware für die IT. Aber die Producing findet es ungut, weil die dann wirklich die Titan kaufen muss und den neuen Monitor mit Flat und Breit und sowas, zumindest mal ein Exemplar, dass man es mal durchexerziert hat. Aber das sind so Dinger, das einmal kommt man noch vor Release verhindern, das andere Mal haben wir es leider zu spät gemerkt. Und das sind dann so Punkte, das einmal hat es noch funktioniert, das andere Mal, und wir haben daraus gelernt. Wo wir halt dann selber sagen mussten, ach, Mist.
Also ich kenne auch noch einen. Und das ist der unschönste, aber der hat aber, glaube ich, noch ein schönes Ende, würde ich fast sagen. Das ist nämlich der mit dem, das ist Spoiler ein bisschen, wenn man den Black Cerberus besiegt.
Ja.
Dann ist es nämlich so,
der vorletzte Boss,
man muss seine Ausrüstung, sein Gear, also sein Exoskelett muss man dann holen. Und es war irgendwie so, dass man da hingehen muss und muss eine Scheibe einschlagen und dann erscheint so dieses Dreieck zum Einsammeln. Und wenn man die Scheibe eingeschlagen hat und hat dann das Spiel verlassen und wieder neu geladen, dann war dieses Teil weg. Und man konnte es nicht mehr einsammeln. Und dann ging es auch nicht mehr weiter. Glücklicherweise ist es im Speedrunner passiert, und zwei unserer Leute haben das gerade zufällig gesehen und haben das dann on the fly gefixt. Also die haben dann gesagt, oh shit, da ist ein Fehler passiert, schicken uns mal den Save-File. Ich glaube, es war Thorsten sogar. Und der hat dann das Save-File gefixt und hat dann das zurückgeschickt, dass er dieses Exoskelett wieder im Inventar hatte, dass er weiterspielen konnte, weil mit diesem Exoskelett kann man bestimmte Türen aufmachen. Und hat dann natürlich auch gleich den Fix für uns dann vorbereitet. Das war so ein bisschen so, ach Mist, das haben wir auch übersehen. Das hat aber auch keiner gemerkt, dass dieses Scheibe einschlagen, Spiel verlassen. Damit hat keiner gerechnet.
Genau, aber jetzt sind wir ja eigentlich sozusagen schon in eurer täglichen Arbeit. Da wollte ich dann auch so ein bisschen hinkommen, wie arbeitet man eigentlich als Tester? Das heißt, und wie spielt man die Spiele, damit man genau sowas findet? Weil ich würde jetzt aus meiner Spielersicht sagen, wer geht denn hin und schlägt die Scheibe ein und nimmt dann aber den Gegenstand nicht, sondern beendet just an dieser Stelle das Spiel? Und vor allen Dingen, wie kann man als Tester jeden dieser möglichen Fälle in einem Spiel abdecken?
Also testen tun wir es eigentlich immer so. Also es ist so, dass die Leute den ganzen Tag dran arbeiten, dann ihr Zeug committen und dann über Nacht wird ein Bild gebaut. Und meistens, wenn dann morgens einer von uns kommt, ist der erste Test immer ein Smoke-Test. Ein Smoke-Test ist das Spiel durchspielen von Anfang bis Ende. Aber wirklich nur so den Hauptweg. Keine Sidequests und sowas, sondern wirklich kommt man durch. So wie es, wenn man jetzt straight durchspielen würde. Mit so ein paar Sachen noch nebenher, zum Beispiel stirb an der Stelle, stirb bei dem Gegner oder stirb bei dem Boss, stirb nachdem du die Medbay besucht hast. Und wenn das erstmal funktioniert hat, sagen wir, okay, mit dem Bild arbeiten wir.
Jetzt muss ich ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, weil ich glaube, an der Stelle werden jetzt viele Hörer, die das hören, würden sagen, wie das Erste, was du morgens machst, ist ein 20-Stunden-Spiel durchspielen, selbst irgendwie den Hauptweg. Ich glaube, du musst ein bisschen näher erklären, wie das überhaupt geht, dass ihr das so relativ schnell durchspielen könnt.
Okay, also wir haben natürlich dann unsere Cheats, dass wir nicht sterben können, theoretisch. Und wir brauchen ungefähr für diesen Smoke-Test 2 Stunden. Also wir spielen das Spiel dann wirklich, wir rennen dann durch und dann mit diesem ganzen Sterben und sowas. Also wenn wir ohne Sterben spielen, glaube ich, schaffen wir das Search in 50 Minuten. Also wirklich nur durchrennen. Man tut sich dann noch die beste Waffe und sowas geben, ein bisschen stärker machen und man kann ja nicht sterben und dann einfach auf die Gegner kloppen und durch.
Und wofür ist das gut?
Damit wir halt wissen, dass dieser Bild funktioniert, damit unterwegs kein Blocker ist. Mhm. Also zum Beispiel, dass eine Tür nicht aufgeht, man kann da nicht durch oder eine Collision fehlt und man fällt irgendwo durchs Level und kann nicht weiter, dass wir halt wissen, okay, diesen Bild kann man theoretisch durchspielen. Und wenn dieser Smoke-Test passt ist, also er hat bestanden, dann fangen wir an, in die Breite zu testen. Dann fangen wir von vorne an und gucken uns dann die ganzen Side-Quests an, gucken uns die Gegner an und dann fangen wir an, mit diesen ganzen Sachen alle zu testen.
Okay, jetzt sagst du aber jeden Tag, machen die Leute was, committen das, es wird eine Build draus. Das klingt nach sehr viel Arbeit für drei Leute. Da wirklich das alles und so weiter sich anzugucken. Wenn du sagst, kommst jetzt morgens rein, machst erstmal 2 Stunden, guckst du dir die aktuelle Build von diesem Tag an, dann guckst du dir den Rest an, ab und zu macht er noch ein bisschen IT. Klingt nach
viel. In der Phase, in der die Smoke-Tests aber auch relevant sind, das ist ja in der frühen Phase, bringt es ja noch nichts, wenn viel geblockt ist erst. Da ist es erstmal, müssen die Kernfunktionalitäten, aber was Yves gerade beschreibt, ist so typisch die Abgabephase ab der späten Alpha bis Beta. Und da sind wir auch mehr Leute. Also wir sind aktuell, wenn du ins QR-Büro reinguckst, sind wir da zu 6. Wir haben auch noch, es wird auch noch mal aufgestockt um eine Person für die Release-Phase. Das sind dann jetzt gerade aktuell 2 studentische Praktikanten, die ihr Pflichtpraktikum bei uns machen, 2 Festangestellte und 2 mit, also 3 Festangestellte, gehört auch dazu, und 2 mit Zeitverträgen. Das heißt, und dann ist wirklich so, okay, neuer Bild, einer macht erstmal einen Smoke-Test, während der Rest auch gerne mal auf dem älteren Bild bleibt oder einen vorher getesteten, um dann bestimmte andere Sachen zu verifizieren. Und jetzt gerade bei The Search 2 ist es zum Beispiel so, dass noch viel im Umbruch ist. Wir haben jetzt unsere QA-Mitarbeiter auch in die Abteilungen, quasi der Eve ist Teil des Character-Teams und die Vanessa Teil des Level-Teams, dass wir auch frühzeitig Sachen aus den Teams bekommen und testen können. Aber mal zurück zum Release-Testing, das wäre, glaube ich, eher das Interessantere. Wir müssen dann wirklich, also das Problem ist, wie du sagtest, genau zu definieren, dass der Tester die einzelnen Steps durchgeht und bei jedem Step eigentlich, also theoretisch müsste man, man muss bei jedem Quest-Step im Spiel, wo sich das Spiel im Fortschritt verändert oder nicht mehr weitergehen kann, sterben, das Spiel beenden oder, also das ist halt was man machen muss. Was dann aber oftmals auch in der Kommunikation, weil natürlich auch viele andere Test-Tasks anfallen, nicht immer hundertprozentig gewährleistet wird. Das ist was, wo man gründlich arbeiten muss. Und wir müssen auch genau wissen, welche Schritte sind denn wirklich dafür nötig, damit es funktioniert. Klar, wir kennen die Hauptquest. Und da muss eigentlich bei jeder Änderung im Spiel muss der Tester einmal sterben, wieder neu laden, weitermachen. Das muss man dann am besten auch nochmal im Testdokument festhalten. Und das ist was, bei dem einen Fall, was dann schlichtweg übersehen wurde. Und dass man dann möglichst umfangreich das Spiel in so Schritt-für-Schritt-Dinge unterteilt und das dann wirklich eine QA gibt. Da ist am meisten eine externe QA noch. Ja? Also gerade der Publisher hat dann da auch immer für die Release-Phase 6-7 Leute sitzen, dass man denen auch die Aufgaben rübergibt, die viel Mannstunden fressen. Also das ist so typischerweise auch Collision-Sweep. Das heißt, man prüft, ob denn die Kollision im Spiel ist ja was anderes als das, was man sieht. Man hat ja einmal die Welt, die gerendert wird, die aus sehr vielen Polys besteht und vereinfacht darüber ein Mesh, die der Engine sagt, da kollidiert der Spieler mit. Das ist so der Collision Mesh oder die Colliders, wie auch immer die genannt werden. Und die müssen abgefrühstückt, die müssen abgetestet werden. Das heißt, dann rennt jemand wirklich die ganzen Dinge am Spiel ab. Das würden wir gerne automatisieren. Da brauchen wir Support von Programmierern. Programmierer ist eine ganz knappe Ressource, ist schwierig. Also heißt dann macht das am besten ein Tester, am besten vom Publisher. Und der rennt dann wirklich eine Woche lang alle Collisions ab, probiert irgendwie hochzuspringen, runterzuspringen. Und das ist dann so ein typischer Bereich für die QA, so mal als Beispielfall.
Dann stürzt er sich in die Szenen und er trinkt.
Ja.
Er trägt sich freiwillig, wenn er das
am Wochenende macht. Der Mensch in Paris sitzt, ja. Es geht nicht ohne Rotwein.
Nein, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hatte ich gerade was mich super interessiert hat an dem, was du gesagt hast. Ja, stimmt. Also, ja, wie Jetzt testet ihr das und was man ja sehr häufig liest und hört so von ehemaligen QA-Leuten, die haben ja alle so auch ihre Geschichte aus den Schützengräben, ja, wo sie damals gesagt haben, hier, das Spiel kannst du so unter gar keinen Umständen, aber der Publisher oder der Chef hat halt noch gesagt, hier, muss aber gemacht werden und so weiter, hier Release und Co. Hattet ihr bei The Search 1, hattet ihr irgendwas oder zwei Sachen oder so, wo ihr gesagt hättet, mein Gott, die hätten wir eigentlich fixen müssen, beziehungsweise wie macht ihr das? Also wer hat dann am Ende den Hut auf, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, bei einem Crash wird es jetzt wahrscheinlich relativ eindeutig sein, wo man jetzt sagt, insbesondere wenn er noch reproduzierbar ist, okay, der muss raus, aber bei einer anderen Sache könnte man jetzt ja auch durchaus denken, irgendwie gerade im Release-Stress, dass da Jan oder Matthias oder wer auch immer oder Adam sagen, sorry, keine Zeit mehr dafür, bleibt drin und wo ihr da sitzt und sagt, ich würde damit aber nicht rausgehen.
Ja, den Hut haben wir auch, also das ist halt vor allem auch mein Job, nachher zu sagen, ist meistens ein Thema, was zwischen mir und Producing abgesprochen wird. Das ist bei uns der Johannes, der den Chefhut da auf hat. Das nennt sich dann so Bug-Triage machen. Also Triage ist so aus dem Erste-Hilfe-Bereich. Man guckt, wer stirbt, der wird nicht behandelt. Wen können wir retten? Oder wen würden wir vielleicht retten können? Und wen muss man sofort adressieren? Das heißt, man geht die Bugs durch und guckt, was muss sofort gemacht werden? Was bleibt erstmal liegen und was ist ferner liefen. Und je näher der Release-Zeitpunkt dran ist, umso weniger wird sofort noch gemacht. Und dann hat man auch noch oft, oder dann passiert es auch so, dass man am Ende vor Veröffentlichung noch sagt, das Ding ist zwar noch drin, ist aber ein super seltener Repro-Case. Und dann wichtig ist immer so ein Argument, was ist der Player-Impact? Was ist das, was wir vermuten, wie groß wird der Impact auf den Player? Und je höher der ist, umso mehr wird dann geschrieben, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wenn der Publisher dann sagt, wir müssen jetzt aber sofort raus, wir haben keine Zeit mehr, wir können das nicht mehr, die wollen, dann können wir da auch nur sagen, ist dumm gelaufen. Wir hatten jetzt bei dem Projekt kurz vor Release eigentlich keine großen Dinge, wo wir sagen, die müssen sofort gefixt werden. Dann klar gab es eine Liste über Sachen, die wir gerne gemacht hätten. Die wurden dann auch so erstmal auf den Day-One-Patch vertröstet und dann auf den, man plant auch gleich dann mit einem Day-20 oder 30-Patch und einem Day-60-Patch, dass man ist ja mittlerweile, also ja, die Software reift beim Kunden manchmal, aber natürlich das zum Day One wirklich so fertig zu haben, dass man gut wissend sagen kann, das ist ein sauberes, rundes Produkt. Bei The Search 1 ging das auch ganz gut. Wir haben noch Sachen gefunden, aber da kann theoretisch, sagt der Publisher jetzt, so muss es raus. Punkt, weil der zahlt im Endeffekt die Miete. Und auch intern sage ich als QA manchmal, dass also habe ich auch schon gesagt, den müssen wir unbedingt noch fixen. Das geht nicht, wenn es weh tut, ein bisschen länger dauert noch heute Nacht. Das Ding muss noch raus, weil wir das nicht machen, das fliegt uns um die Ohren. Das sind so die typischen Cases, wo man dann sagt, so jetzt, ja, da kann ich dann nochmal sozusagen auf meiner Position bestehen. Aber das ist, zum Glück sind wir da alle relativ konform, weil jeder hier will dann auch schon ein wirklich gutes Spiel rausbringen. Und da muss man gar nicht lange überzeugen, weil wir sehen das, man erklärt ihnen das und dann ist okay, lass uns das schnell fixen und dann noch den Fix confirmen. Also das die Reparatur bestätigen, dass wir dann da rauskommen. Das ist so, wie es dann läuft. Es kann auch mal Freitagsabend später werden, weil typischerweise gehen wir Freitags die Pilze ab. Das hat sich aber zum Glück die Grenzen gehalten. Ja, es kann jetzt auch mal je nach Abgabephase wieder mal länger werden, aber zurzeit sind wir gerade ganz gut im Soll.
Den jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin noch fragen wollte, nämlich weil du gesagt hast, diese Step-by-Step-Geschichte jetzt. Kann ich mir das also so vorstellen, man nimmt jetzt zum Beispiel eine Quest, ein Teil der Main-Quest oder eine Side-Quest, wo ich jetzt zum Beispiel habe, geh dorthin und rede mit dem und dem und danach gehst du dorthin und tötest die drei Gegner, ich mache jetzt irgendwas Fiktives, danach holst du dort den Gegenstand und so weiter, dass ihr das in wirklich die einzelnen ganz, ganz runtergebrochenen Steps einteilt und dann sagt, mach einen Step, sterb und lad neu und guck, ob alles funktioniert.
Ja, das ist genau. Erstmal muss man da hinkommen, mach einen Step und es funktioniert. Dann muss man da hinkommen, mach einen Step, mach was anderes und es funktioniert trotzdem noch. Und dann ist, der mach einen Step, verlässt das Spiel oder also meistens das Spiel verlassen und sterben, laden dasselbe, weil technisch nichts passiert. Es ist einfach zurückgeschrieben und wird neu geladen. Und das ist gerade Quests sind da sehr, sehr arbeitsintensiv. Also, dass man, bis man dann sich die Dokumentation auch intern erarbeitet hat, was soll eigentlich genau passieren. Das ist auch dann gerne mal im Fluss, dass dann der Game Designer, der Verantwortliche oder die Game Designerin sagt, ah nee, das müssen wir anders machen, das dann umbaut und dann ist sind die Leute im Produktionsstress und dann findet es den Weg in die Dokumentation nicht. Das heißt, es ist immer so, der erste Step wirklich, was soll eigentlich wie passieren? Wir müssen das mal verschriftlichen und dann haken wir es ab. Und wenn man es dann hat, Schritt für Schritt aufsetzen, Haken machen, sterben und geht's noch.
Wie ist es denn jetzt, Search 2? Stand jetzt der Entwicklung? Mit was rechnet ihr Beta-mäßig? Gibt es da irgendwie ein Update?
Ja, wir haben jetzt schon so einen Teil des Spiels, der auch als E3-Demo rausging. Da wurde der Level noch ein bisschen weiter gepolished, um nochmal so ein längeren spielbares und ausdefiniertes Stück zu haben. Also der ganze Level, in dem die E3-Demo spielt, ist jetzt quasi schon in einem nahe an Release-Zustand. Also
ich frage deswegen nicht, damit ich euch jetzt nachher irgendwie festnagel und sagen kann, die sind aber hier nicht sehr Dings, sondern dass ich einfach in 3 Monaten wieder fragen kann, wie ist der Stand jetzt?
Ja, es ist gerade durchwachsen. Wir haben so ein bisschen Angst, weil jetzt doch das Ding schon, es ist ein Riesending. Jetzt merkt man auch mal, es sind die Levels alle so da, man spielt da durch, die müssen jetzt nochmal gekürzt werden, aber es ist immer noch riesig. Gefühlt haben wir gerade so, in der QA haben wir das Gefühl, wow, das ist bestimmt nochmal, ich weiß keine Prozentzahl sagen, aber es ist gefühlt eine deutliche Ecke größer als das Search und das haben wir eigentlich auch schon für das, was ursprünglich geplant war, zu groß gebaut. Und das ist typisch, man will halt gerne noch mehr machen, es geiler machen und das ist gerade, haben wir alle so ein bisschen Angst, dass wir da, das war aber auch bei The Search so, dass wir da zu viel auf dem Teller haben. Der Alpha Slice, der funktioniert schon ziemlich gut.
Soll man vielleicht erklären, was der Alpha Slice ist? Oder weißt du,
das ist ja den 3-Level, ist es.
Genau, also das ist so der klassische Vertical Slice. Also einfach der Level, in dem schon mal alles drin ist, was wir im Spiel haben wollen.
Genau.
Ja, das hat mir im Podcast auch schon ein paar Mal erklärt, weil André und ich sagen auch immer gerne, ja, dann hast du wieder so ein Vertical Slice bei irgendeiner Preview gespielt, ja, dann sitzt natürlich die Hörer da, was haben die gespielt?
Wie heißt das, die Spiel? Slice? Genau. Ja. Ich habe wieder Slice gespielt.
Genau. Deine Meinung dazu? Hast du noch was zu ergänzen?
Es ist wie gesagt ziemlich durchwachsen. Es ist halt noch so, dass sehr viele Sachen nicht balanced sind. Also man rennt jetzt da durch und die Gegner one-hitten dich manchmal oder halten dich auf oder so, du hängst halt fest, weil du halt permanent vermöbelt wirst. Und das ist noch so schwer jetzt zu sagen eigentlich. Also in 3 Monaten, glaube ich, können wir dann mehr dazu sagen.